Geist oder Geld, Kant oder Profit. So beginnt der Leitartikel einer Zeitschrift, die sich Philosophie und Wirtschaft nennt. Und in dieser Einführung der Redakteurin in das Thema des aktuellen Heftes geht es um die Frage, wird denn Philosophie wieder modern, wenn wir über Wirtschaft sprechen? Ist die Krise sozusagen eine Chance, dass die Philosophie, dass die Frage nach den Werten in der Ökonomie wieder zum Tragen kommt? Sie stellt fest, lange Zeit hat die Ökonomie sozusagen selbstständig gearbeitet. Sie hat sich als neutral, als wertfrei, als sich selbst verpflichtet empfunden. Die Philosophie hatte eine eigene Existenzschiene. Wenn Sie überlegen, die philosophischen Bücher, die in den vergangenen Jahren erschienen sind, da ging es um die Kunst, gut zu leben. Also die Frage, wie können wir uns denn in diesem Wohlstand ganz bequem einrichten und was hat die Philosophie dazu beizutragen? Jetzt offensichtlich werden diese beiden Bereiche Philosophie und Ökonomie wieder zusammengeführt. Und heute haben Sie Gelegenheit, eine solche Zusammenführung live mitzuerleben. Es geht um das Thema Geld regiert die Welt, Bindestrich, zugrunde, Fragezeichen. Also noch keine abschließende Feststellung, sondern eine Einladung zur Diskussion. Ich darf Ihnen die beiden Diskutanten, die Diskutantin und den Diskutanten des heutigen Abends vorstellen. Frau Magistra Michaela Kepplinger-Mitterlehner, sie ist Vorstandsdirektorin der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, und Herrn Dr. Professor Thomas Moers, er ist Philosoph. Die Idee, Philosophie mit unterschiedlichen Einrichtungen, mit unterschiedlichen Themen der Gesellschaft ins Gespräch zu bringen, stammt von Dr. Moers, denn er beschäftigt sich mit der praktischen Philosophie. Er ist geboren in Koblenz und lebt aber schon seit über 20 Jahren in Österreich, genauer gesagt im Brunnental bei Scherding. Sie sind Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten und sind eben in diesem Bereich auch vor allem der Ethik, der philosophischen Anthropologie vor allem auch beschäftigt. Diese komplizierten wissenschaftlichen Bezeichnungen, die muss ich immer extra nachschlagen. Dann gibt es nämlich noch eine zweite und die heißt die politische Philosophie. Ist eigentlich eh ganz einfach, wenn man es weiß, gell? Aber ja. Man stolpert leicht über diese. Magistra Michaela Kepplinger-Mitterlehner stammt aus dem Mühlviertel, hat eine Bankenkarriere in verschiedenen österreichischen Städten absolviert und ist, glaube ich, momentan sozusagen die bekannteste Bankerin Oberösterreichs, weil sie eine der wenigen Frauen ist, die einen Vorstandsposten innehat. Wahrscheinlich sogar die einzige in Oberösterreich.
In Oberösterreich schon,
nehme ich an. Okay, das wird jetzt folgendermaßen ablaufen. Herr Dr. Moers wird jetzt zu Beginn ein kurzes Statement, einen thematischen Input geben zum Thema Wirtschaftsethik vor allem. Und dann führt er ein Gespräch mit Frau Magistra Kepplinger-Mitterlehner und anschließend dürfen Sie dann mitdiskutieren. Gut, dann würde ich sagen, Geld regiert die Welt, zugrunde oder nicht?
Das
wissen Sie schon
diskutieren.
Eine Annäherung, Herr Dr. Moers?
Annäherungen kenne ich viele, nur welche befriedigend sein könnte, da bin ich mir noch nicht einig. Erstmal herzlichen Dank für diese schöne Einleitung. Herzlich willkommen zum heutigen Kepler-Salon, zum Philosophischen Café. Es freut mich natürlich sehr, dass wieder so viele Leute gekommen sind, trotz Biergartenwetter. Ohne Biergartenwetter wären es sicher noch mehr. Und ganz besonders freut mich natürlich, dass Frau Kepplinger-Mitterlehner neben mir sitzt. Zumal es anfangs nicht ganz sicher war, ob es klappen würde, dass sie hier als mein Gesprächspartner, als meine Partnerin auftreten wird. Umso mehr freut es mich, dass das geklappt hat, denn Frau Kepplinger-Mitterlehner war zu diesem Thema Geld regiert die Welt, Gedankenstrich, zugrunde, sowas wie meine Wunschkandidatin. Zum einen deshalb, weil eine Frau in dieser Top-Position in der Bank ja keine Selbstverständlichkeit ist. Zum Zweiten ist sie eine Fachfrau für Anlageberatung und Fondsmanagement, also genau in dem Kontext der Krise, die uns ja alle beschäftigt. Und zudem hat sie unter anderem auch Philosophie studiert und das hat mich natürlich dann elektrisiert. In dem Zusammenhang möchte ich mich nochmal herzlich bei der Silvia Keller bedanken, die dann diesen Kontakt eingefädelt hat. Und es freut mich sehr, dass es zustande gekommen ist. Ich möchte mit zwei kurzen Vorbemerkungen starten, die mir ein bisschen am Herzen liegen, weil die Bankerin hier natürlich vielleicht den einen oder anderen dazu verleitet, jetzt diese Krise aufzugreifen, die gegenwärtig herrscht. Also die eine Vorbemerkung ist die, von meiner Seite geht es in keiner Weise oder soll es in keiner Weise um pauschale Banken- oder Wirtschaftsschelte gehen. Dergleichen halte ich für viel zu simpel und unreflektiert. Und ich möchte als erste These mal in den Raum stellen, dass es vielleicht weniger um ein Bankenproblem oder auch um ein Systemproblem des Kapitalismus geht, sondern dass dem Ganzen vielleicht ein viel fundamentaleres anthropologisches Problem zugrunde liegt. Die Anthropologie, Sie haben es ja nachgeschlagen, Frau Heiden, der Anthropos ist der Mensch und damit ist die Anthropologie schlicht und ergreifend die Lehre vom Menschen. Dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Die zweite Vorbemerkung ist die, dass es heute Abend nicht um einen Crashkurs in Sachen Kreditwesen oder Kapitalmarkt oder Geldtheorie gehen soll, sondern es handelt sich um ein philosophisches Café. Das heißt, wir werden uns dieser ganzen Thematik auf einer etwas anderen Reflexionsebene annähern, die eben Fragen integriert, wieso es zu einer solchen Spekulationsblase kommen kann, die derart gefährliche Ausmaße annimmt. Was liegt dem zugrunde? Was sind die wesentlichen Gründe dafür? Und die reinen banktechnischen Abläufe, wie so etwas funktioniert, die werden zunächst mal, zumindest im ersten Teil der Veranstaltung, im Hintergrund stehen. Okay, dann werde ich jetzt zum Thema Geld regiert die Welt, wie angedeutet, dieses kleine Input-Referat halten, maximal 10 Minuten. Um dann mit Frau Kepliger-Mitterlehner circa eine halbe Stunde verschiedene Themen zu diskutieren. Und danach sind Sie herzlich eingeladen, sich zu beteiligen. Geld regiert die Welt zugrunde. Ich werde in den folgenden maximal 10 Minuten ganz bewusst sehr zugespitzte und zum Teil auch überspitzte Thesen formulieren, über die man dann auch besser diskutieren kann. Und ich erhebe jetzt mal nicht den Anspruch, dass alles das, was ich jetzt sage, was ich erzähle, unbedingt 100% meine Meinung ist. Zunächst zum ersten Teil dieser Frage, Geld regiert die Welt. Man kann das mindestens in zwei möglichen Lesarten sehen. Das Handy ist doch immer dabei. Zum einen, Geld regiert die Welt dergestalt, dass Geld bzw. Leute, die Geld besitzen, konkret herrschen. Dass sie die Richtlinien vorgeben, dass sie auch die Politik beherrschen. Es gab vor etlichen Jahren in der österreichischen Politik von Seiten einer Partei, die ich jetzt nicht benennen will, mal einen Slogan, der mich damals ziemlich entsetzt hat, und der lautete, Wirtschaft geht vor Politik. Das fand ich damals schon schlimm und dieses Ranking, diese Rangordnung von Geld und Politik scheint mir jetzt in Zeiten der Globalisierung noch zusätzlich zugespitzt zu sein. Globalisierung verstärkt also diese Herrschaft des Geldes. Gerade multinationale Konzerne, also die großen Global Players, die verfügen über eine gigantische ökonomische und damit de facto auch politische Macht, mit der immenser Druck auf Nationalstaaten und deren Regierungen ausgeübt werden kann. Man braucht nur an dieses eine Argument, die Standortkeule, denken, wenn also große Unternehmen damit drohen, Standorte zu verlagern in andere Länder, und damit eine große Anzahl von Arbeitsplätzen wegfallen, dann sind Regierungen relativ leicht zu disziplinieren von der Ökonomie. Faktisch führt aber so eine Form der Geldherrschaft zu einer Aushöhlung, zu einer Unterminierung der Demokratie. Und was formal nach außen hin noch als Demokratie erscheint, läuft de facto auf eine reine Plutokratie hinaus. Also auf eine tatsächliche Herrschaft der Reichen und der Superreichen. Die Demokratie verliert an Kraft. Man kann die These, Geld regiert die Welt, aber auch in dem Sinne verstehen, dass das Geld zum höchsten und letzten Zweck des Handelns erklärt wird. Sozusagen zum goldenen Kalb, dem alle anderen Zwecke unterzuordnen sind. Zum goldenen Kalb, dem sich auch die Menschen in ihrer gesamten Lebensführung und in allen gesellschaftlichen Kontexten zu unterwerfen haben. Wertvoll ist das, was möglichst viel Geld wert hat. Und was nicht mit Geldwert zu messen ist oder nur bedingt mit Geldwert zu messen ist, zum Beispiel philosophische Reflexion und Kontemplation, das ist dementsprechend wertlos oder gilt als überflüssig. Genau diese These oder diesen Sinn von Geld regiert die Welt kann man natürlich für ethisch höchst bedenklich halten. Etwa dann, wenn man als Maßstab Immanuel Kants kategorischen Imperativ heranzieht. Das wird etwa in der berühmten St. Gallener Schule für Wirtschaftsethik so gemacht. Die rekurrieren sehr stark auf Kant. Denn eine der Formulierungen, eine der verschiedenen Formulierungen dieses berühmten kategorischen Imperativs lautet, ich zitiere Kant, das ist aber das einzige Zitat, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Das heißt, auf der einen Seite, selbstverständlich können Menschen als Mittel verwendet werden zu anderen Zwecken. Jeder, der Arbeitgeber beschäftigt, verwendet die Arbeitgeber als Mittel zu anderen Zwecken. Aber Kants Gedanke ist, dass dann, wenn ich Mitarbeiter beschäftige, ich immer auch die Zweckhaftigkeit dieser Mitarbeiter im Auge haben soll, haben muss als moralisches Gebot. Und dass der oberste Zweck, der letzte Zweck meines Handelns als Unternehmer, als Arbeitgeber immer der Mensch ist. Der Mensch, der mir gegenübersteht. Wenn dieser Maßstab gilt, dieser kategorische Imperativ, dann ist die Herrschaft des Geldes im soeben geschilderten Sinne evidentermaßen moralisch falsch bzw. unmoralisch. Weil eben im Rahmen dieser Herrschaft das Geld bzw. die unternehmerische Profitoptimierung oder der Shareholder Value der oberste Zweck ist, der höchste Zweck, das Maß aller Dinge und nicht der Mensch. Sicher stehen hinter dem Shareholder Value wiederum Menschen, eben die Shareholders, aber der kantische Imperativ ist natürlich nicht so zu verstehen in diesem, kann man sagen, brutalen sozialdarwinistischen Sinne, dass einige wenige Menschen auf Kosten vieler, sehr vieler Menschen ihre Gewinninteressen, ihre ökonomischen, ihre monetären Gewinninteressen durchsetzen. Und der Umstand, dass einige wenige hundert Milliardäre weltweit über ein Vermögen verfügen, das dem Gesamtvermögen der 4 Milliarden ärmeren Menschen in der Weltbevölkerung äquivalent ist, ist im Lichte des kategorischen Imperativs eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und der Umstand, dass gegenwärtig circa 1 Milliarde Menschen auf der Erde hungern, knapp 1 Milliarde hungern, obwohl genug Nahrungsmittel zur Verfügung stünden, das ist aus der Perspektive Kants und des kategorischen Imperativs schlicht ein Skandal. Zum zweiten Teil der Frage, Geld regiert die Welt zugrunde, in welchem Sinne zugrunde? Natürlich ist momentan besonders augenfällig die große Banken- und Finanzkrise, die sich, je nachdem wie das Ganze sich weiterentwickelt, zu einer gewaltigen, sehr umfassenden Wirtschaftskrise, einer Weltwirtschaftskrise auswachsen kann. Und deren Folgen wären dann in der Tat unabsehbar. Aber, so viel ist klar, dann, wenn ganze Volkswirtschaften kollabieren, wenn das Ganze einhergeht mit Massenarbeitslosigkeit und auch Massenverarmung, dann, das lehrt uns die Geschichte, sind soziale Unruhen und auch Kriege nicht ungewöhnlich, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Aber da jedenfalls aus meiner Perspektive nicht absehbar ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt, möchte ich hier auch nicht rumunken und das, was allerorten kolportiert wird, als scharfe Analyse darstellen. Aber die Möglichkeit muss man natürlich realisieren. Geld regiert die Welt zugrunde, auch in dem Sinne, auch das wird vielfach dargestellt, dass etwa der Zinsendienst der Entwicklungsländer dazu führt, dass diese Länder in eine immer stärker und immer schneller anwachsende Verschuldungsfalle geraten. Für jede 1 Million Euro Entwicklungshilfe fließen 2 Millionen Euro Zinsen zurück, sodass diese Verarmungsspirale immer schneller gedreht wird. Und der brasilianische Präsident da Silva spricht ganz klar davon, dass der Dritte Weltkrieg bereits voll im Gange sei und der Zinsendienst eine schärfere Waffe sei als die Atombombe. Unabhängig davon birgt die Herrschaft des Geldes aber auch andere Gefahren. Das exponentielle Wachstum der Geldmenge, Geld wächst eben exponentiell über diese Zinsenwirtschaft, erzwingt de facto auch ein fortwährendes Wachstum der Realwirtschaft. Aber, auch das muss man sehen, quantitatives Wirtschaftswachstum geht auch einher mit zunehmendem Ressourcenverbrauch, ganz unweigerlich. Mit zunehmendem Verbrauch natürlicher Rohstoffe. Und damit nimmt ebenfalls unausweichlich der Ressourcenkonflikt immer stärker zu. Es ist ja vielfach in den letzten Jahren diskutiert worden, dass etwa der Irakkrieg der erste echte Ressourcenkrieg gewesen sei, der Krieg um die Ressource Öl. Und weitere Ressourcenkonflikte sind absehbar. Und zum anderen geht natürlich das reale Wirtschaftswachstum, auch das ist hinreichend bekannt, mit zunehmender Naturzerstörung einher. Also mit der Zerstörung unserer aller natürlichen Lebensgrundlagen. Und dass die Zerstörung von Lebensgrundlagen und Lebensräumen wiederum unausweichlich einhergeht mit zunehmenden Migrationsbewegungen, und zwar mit Migrationsbewegungen in einem bisher unbekannten Ausmaß, was derzeit an Menschen auf der Flucht ist weltweit, übersteigt bei weitem alles, was in früheren Völkerwanderungen insgesamt passiert ist. Und diese gigantischen Migrationsströme bringen natürlich ihrerseits wieder eine Flut von weiteren Problemen mit sich, die politisch nur noch schwer handzuhaben sind. So, wenn nun die Ursache für alle diese geschilderten Probleme und Gefahren die Herrschaft des Geldes ist, wäre es dann nicht sinnvoll und wäre es nicht ethisch und auch politisch dringend geboten, diese Herrschaft zu beenden? Also sozusagen den Tyrannen vom Thron zu stoßen und eine andere, eine humanere, eine menschlichere Herrschaft zu etablieren. Aber wie könnte eine andere Herrschaft aussehen? Wie könnte eine andere Wirtschaftsordnung aussehen? Der Sozialismus in der Form, wie er uns bekannt war, hat sich selbst diskreditiert, meines Erachtens zweifellos. Brauchen wir sozusagen als letzte Konsequenz aus entsprechenden Forderungen der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel aus den letzten Wochen, brauchen wir sowas wie eine Art Weltstaat, der in der Lage ist, den globalen Finanzmarkt und die Global Players zu bändigen und ihr Verhalten im Sinne des weltbürgerlichen Gemeinwohls zu reglementieren. Aber ist die Vorstellung von einem Weltstaat nicht eine reine Utopie, und zwar nicht mal eine besonders schöne, wenn man etwa an die Gefahr einer Weltdiktatur denkt? Oder brauchen wir eben eine grundlegend neue Wirtschaftsordnung, etwa nach den Vorstellungen des Berliner Volkswirtschaftsprofessors Bernd Senf, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, in der als fundamentalste Maßnahme etwa die Abschaffung des Zinssystems vorgesehen ist und die Ersetzung des Zinssystems durch eine umlaufgesicherte Indexwährung beziehungsweise durch ein System fließenden Geldes, das auch verderben kann regelmäßig. Oder brauchen wir als noch viel grundlegendere Maßnahme eine Veränderung in unseren Köpfen, eine Veränderung der Gestalt, dass es eine Neuordnung der Werte gibt. Eine Neuordnung, die vorsieht, dass nicht mehr Geld und materieller Wohlstand oder Reichtum an oberster Stelle stehen, sondern dass stattdessen vielleicht kommunitarische Werte an oberster Stelle stehen. Werte wie Freundschaft, Familie, soziale Gemeinschaft oder auch Kultur. Das alles sind Fragen, die meiner Meinung nach mit unserem Thema Geld regiert die Welt zugrunde, Fragezeichen, sehr eng zusammenhängen. Es ist also ein hochkomplexes Thema. Aber in das Gespräch mit Frau Kepplinger-Mitterlehner möchte ich mit einer ganz konkreten Frage einsteigen, die sich anbietet, weil in einem Bericht in der Kirchenzeitung, und die Kirchenzeitung darf man ja nicht anlügen, heißt es von Frau Kepplinger-Mitterlehner zur Frage, welches Verhältnis von Wirtschaft und Mensch sie denn sieht, dass sie mehrfach die These vertreten hat, sehr eindeutig und vehement die These vertreten hat, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Dass jederzeit der Mensch dasjenige ist, was zählt. So, und damit verbindet sich meine Einstiegsfrage, was genau heißt das, Frau Kepplinger-Mitterlehner, in der Philosophie einer Top-Bankerin, die doch Repräsentantin genau des Systems ist, in dem der Mensch offensichtlich nicht an oberster Stelle steht, sondern eher der Profit.
Okay, gut. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung heute. ich stehe jetzt etwas in einem Dilemma. Einerseits wurde bei der sehr netten und freundlichen Einleitung schon gesagt, dass ich mich möglichst nicht auf finanz- und banktechnische Themen konzentrieren soll. Das ist natürlich berufsbedingt für mich relativ schwierig, aber ich denke, unsere geübte Moderatorin wird da sofort einschreiten. Der zweite Punkt ist natürlich, dass Sie erwähnt haben, dass ich Philosophie studiert habe. Zugegebenermaßen, das liegt 25 Jahre zurück und es ist eigentlich leider Gottes erschreckenderweise bei mir nur mehr ein rudimentäres Basiswissen vorhanden. Also ich hoffe, Sie sehen mir nach, wenn ich nicht in eine effektiv wissenschaftlich hochwertige philosophische Diskussion mit Ihnen treten kann. Ja, jetzt zu Ihrer Frage. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Der Mensch steht im Mittelpunkt ist einerseits, würde ich sagen, eine sehr persönliche Einstellung von mir zu meiner Arbeit, zu meiner Aufgabe, ist verbunden damit, dass ich eigentlich all meine Erfolge auch immer wieder unterschiedlichen Menschen zu verdanken habe, sprich Kunden, die mich weiterempfohlen haben, die mit meiner Arbeit zufrieden waren, denen ich heute noch dankbar bin, sprich in späterer Folge Mitarbeiter, deren Entwicklung ich fördern durfte und natürlich auch Führungskräfte, die auch Menschen waren und die mich gefordert und gefördert haben. Also insofern einmal der persönliche Aspekt. Zum Aspekt als Bankvertreterin heute, als Bankrepräsentantin, kann ich nur sagen, dass auch in diesem Bereich, und das ist auch das Faszinierende, und manche von Ihnen werden sich wahrscheinlich denken, beziehungsweise bei meiner Bewerbung bei der ersten Bank, fragte mich damals der Personalchef ganz konkret, hat er gesagt, Frau Kepplinger, Sie haben jetzt sowas Schönes studiert, wie kommen Sie da überhaupt auf die Idee, in eine Bank zu gehen? Diese Idee ist eigentlich, dass man mit immer stärkerer Beschäftigung mit dem Themenfeld Bank natürlich weiß, dass eigentlich hinter jeder Ziffer, die man bearbeitet, ganz konkrete menschliche Bedürfnisse, ganz konkrete menschliche Vorstellungen und ganz konkrete Menschen stehen. Und deshalb, das Bankgeschäft ist ein Dienstleistungsgeschäft. Es ist so, auch wenn es in letzter Zeit nicht so teilweise geschienen hat und auch nicht so kommentiert wurde, dass die Produkte, die Banken entwickeln, primär den Zweck haben, den Kunden dienlich zu sein. Das ist auch schon das Grundprinzip von Friedrich Wilhelm Raiffeisen vor 130 Jahren. Eine ganz klare Aufgabe, ein ganz klarer Auftrag. Und das Dilemma, in dem wir heute stecken, beziehungsweise das Dilemma, das ausgelöst wurde, wurde ja mitverursacht dadurch, dass sich eben das Bankgeschäft vom Menschen entfernt hat. Und dass praktisch finanzmathematische Modelle, Wahrscheinlichkeitsrechnungen, dass sich praktisch das Geschäft, das Bankgeschäft immer stärker abstrahiert hat und dass man erkennen musste, dass eigentlich diese Trennung Grundgeschäft zum dann darüber nach finanzmathematischen, naturwissenschaftlichen Risikowahrscheinlichkeiten strukturierten Produkten, dass das eben nicht funktioniert. Und ich glaube, um diese Situation, in die wir geraten sind, besser verstehen zu können, muss man sich einfach das vorstellen. Es gibt prinzipiell zwei Arten von Banken. Das eine ist also eine Investmentbank. Das sind sehr stark also die großen Investmenthäuser in den USA gewesen, wo ja ursächlich dann auch die Insolvenz von Lehman, die Schwierigkeiten von Lehman Brothers dazu geführt hat, dass praktisch das ganze Geldkreislaufsystem abrupt gestoppt wurde. Also das sind praktisch Investmentbanken und dann gibt es Universalbanken, Kundenbanken, wie zum Beispiel eben Kundenbanken, die Kundenbanken sind Banken, deren primäre Aufgabe ist, der Geldversorgung zu dienen und direkte Geschäfte mit den Kunden abzuwickeln. Investmentbanken sind Banken, die eigentlich keine Kunden mehr haben. Die haben keine Privatkunden, sondern deren Kunden sind große andere Investmentgesellschaften, sind sogenannte institutionelle Investoren und teilweise wiederum auch Banken. Und das ist sehr wichtig, dass man das unterscheiden kann. Dass man sagt, okay, was ist das eigentliche, das primäre Bankgeschäft? Das funktioniert heute noch genauso wie in den letzten 100 Jahren. Und was ist praktisch davon abseits oder daraus entstanden an zusätzlichen Investmentbank, sogenannten Investmentbankgeschäft, das eigentlich mit einer Grundbeziehung des Bankgeschäftes nicht mehr wirklich viel zu tun hat.
Sie haben vorhin angedeutet, dass hinter jeder Ziffer Menschen stehen. Mhm. Gilt das auch für die Investmentbanken? Oder ist das hier
eigentlich nicht, weil es hier abstrahiert ist. Sie müssen sich das so vorstellen, wie das funktioniert praktisch so, dass hier nur mehr mit abstrahierten Bankgeschäften gearbeitet wird. Mhm. Wir zum Beispiel verleihen Geld an Kunden, dass sich die Häuser bauen können, dass sie in die Unternehmen investiert wird, um Wertschöpfung entsprechend im Land zu generieren. Eine Investmentbank und diese Produkte, die hier diese Toxic Assets oder wie immer sie auch entsprechend tituliert werden, die Produkte müssen Sie sich so vorstellen, das sind dann eine Vielzahl von Einzelkrediten. Die Investmentbank gestaltet die, schnürt die zusammen, macht ein Wertpapier daraus, schneidet sie noch einmal durch, schnipselt sie durch, verkauft den Käufer im Endeffekt ein Produkt, wo der Käufer dann der Meinung ist, er kauft sich halt Kreditschulden, ein Wertpapier, hinter dem Kreditschulden stehen, also hinter dem zum Beispiel Immobilienkredite stehen. In Wirklichkeit weiß er aber nicht, dass das vorher schon dreimal geschnitten wurde. Die Ratingagentur, entschuldigen Sie, jetzt werde ich doch etwas finanzmathematisch.
Ich habe schon überlegt, wie ich jetzt da reingreifen muss.
Das ist jetzt der letzte Satz. Die Ratingagentur, internationale Agenturen, verleihen dann die entsprechenden Siegel, zum Beispiel mit dreifach A, was eine hervorragende Güte darstellt, wo man sagt, normalerweise orientiert man sich, das Bankgeschäft ist ja nichts anderes, als dass es ein ständiges Abwägen ist zwischen Preis und Risiko. Je mehr Risiko ich eingehe, desto höher ist die Ertragschance, desto höher oder desto höher ist der Preis. Das ist eigentlich so ökonomisches Grundprinzip. Gilt nicht nur für das Bankgeschäft, sondern für sehr viele andere Lebensbereiche ja auch. Wenn sich jetzt aber jemand zum Beispiel ein Produkt kauft, da steht dreifach A drauf, also höchste Sicherheitsstufe, der Risikoaufschlag auf andere dreifach A-Produkte ist vielleicht 0,2%. Sagt man, naja, recht was Riskantes kann das nicht sein. Weil natürlich, wenn ich der Meinung bin, ich muss risikolos 15% verdienen, dann wird es das nicht geben. Dass ich aber risikolos um 0,2% mehr verdiene als in einem anderen Bereich, das klingt relativ plausibel, sagt man, okay, ist eine niedrige Risikobereitschaft. Was natürlich diese vor allem deutschen Landesbanken, die diese Produkte gekauft haben, nicht gewusst haben, war das, dass vorher schon drei Investmentbanken jeweils 5% mitgeschnitten haben an dem Produkt. Und dass das Rating, dass diese Ratingagenturen vergeben haben, wohlgemerkt, es gibt nur amerikanische Ratingagenturen, das ist ein weiterer Aspekt, keine einzige europäische anerkannte, dass diese Ratingagenturen die Produkte nicht so gerettet haben, wie es normalerweise Kreditschulden retten, sondern nach hochmathematischen, finanzmathematischen Ausfallswahrscheinlichkeiten. Und je komplexer Struktur wird, solange alles gut geht, ist alles okay. Ist es kein Problem, ist es auch risikolos. Nur wehe, es passiert dann etwas, dann ist es natürlich, dass das bei so komplexen Themen, mehr oder weniger müssen Sie sich das vorstellen wie ein Mikado, man zieht bei der einen Seite an und plötzlich geht das Ding ganz anders, ganz woanders los. Deshalb muss ich ganz offen sagen, sehe ich das auch sehr ähnlich einem Unfall, was in der Form passiert ist.
Also wenn es ein Unfall ist, dann kann man ja sagen, okay, ein Unfall kann aus Zufall passieren. Und was in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, ist ja, dass dieses System irgendwann platzen oder kollabieren musste, dass es sozusagen systemimmanent ist, das Scheitern oder die große Krise, dann ist es kein Unfall. Dann liegt das Problem ja in der Etablierung des Systems begründet.
Denn natürlich, also entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, natürlich jetzt im Nachhinein ist das leicht festzustellen. Im Nachhinein ist das relativ klar. Im Nachhinein können Sie davon ausgehen, dass auch viel intelligentere Menschen als ich Tage, Wochen und Monate damit verbringen und sie denken, warum gibt es denn das überhaupt? Warum ist das überhaupt so weit gekommen? Wie war das möglich, dass die Blase in dieser Form aufgeht? Und ich meine, man muss schon auch, und ich möchte das auch ganz deutlich sagen, es ist ein amerikanisches Thema, das nach Europa exportiert wurde. Und das Doppeldefizit, das amerikanische, dass die Überschuldung der Amerikaner sehr hoch ist, dass die ein hohes Haushaltsdefizit haben und. Das war ja alles schon bekannt, Jahre bekannt, um nicht zu sagen Jahrzehnte bekannt. Nur, dass es an dieser Seite platzt, mit dem hat eigentlich in dem Moment niemand gerechnet und deshalb Unfall. Vielleicht ist der Unfall zu spät gekommen. Und ich denke, dass auch sehr, sehr viele davon überrascht sind, wie hoch diese oder wie groß diese Blase schon war. Auf der anderen Seite ist es schon auch ein Thema, ich glaube, dass es sehr transparent macht. Und ich glaube, dass das auch eine Entwicklung vielleicht daraus ist, die sich daraus ableitet. Wir haben eigentlich jetzt erstmals das Bewusstsein der Globalisierung. Früher waren Finanzkrisen, es ist ja nicht die erste Finanzkrise, die jetzt stattfindet. Zum Beispiel, ich erinnere mich, in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, die große Finanzkrise in Japan. Nachher hat es geheißen, Japan hat ein Problem. Schlecht, wenn wer in Japan investiert war mit Aktien oder was immer. Aber es war nicht so, dass gleichzeitig US-Investments auch ein Problem hatten oder europäische. Dann kann ich mich erinnern an die Krise der amerikanischen Sparkassen. Die war, glaube ich, so Mitte der 90er Jahre. Ein Problem in den USA, Mitte der 90er Jahre. Also das ist jetzt gut 10 Jahre her. Da sieht man, wie stark sich die Internationalisierung vor allem in den letzten 10, 15 Jahren entwickelt hat. Und jetzt mit dieser Krise haben wir erstmals erfahren, was Globalisierung heißt. Dass sie nämlich jetzt wirklich die gesamte Welt umfasst hat. Und das ist auch das Neue an dem Ganzen.
Also diese Unfallthese, die verwirrt mich ja schon als Vertreter einer Disziplin, die zunehmend in den akademischen Dunstkreisen zurückgedrängt wird. Philosophie drängt man zurück. Da haben wir doch die Wirtschaftswissenschaften. Wieso ist diese geballte Intelligenz der Wirtschaftswissenschaften nicht in der Lage, solche Systeme, die doch etabliert werden und die von klugen Leuten etabliert werden, zu durchschauen?
Na, schauen Sie, das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Vor allem, wenn man von einer empirischen Wissenschaft her das aufrollt. Die Erkenntnis, ich glaube, für mich persönlich war sehr interessant, vielleicht kann ich es mit dem am besten umschreiben. Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Diskussion letzten Jahres, unter anderem von Professor Rothschild, wo es um das Thema ging, die Verantwortung der Wissenschaft. die Verantwortung der Wissenschaftler. Somit komme ich vielleicht aus dem Finanzthema ein bisschen weg. Es ging dabei darum, Sie haben ja auch in Ihrem Einleitungsstatement, Herr Dr. Moers, angeführt, das Thema Gesinnungsethik Kant, der kategorische Imperativ. Ich glaube, es wird wahrscheinlich auch hier im Raum kaum jemanden geben, wer dem nicht zustimmt, dieser Gesinnungsethik. Das ist ja noch relativ einfach, dass man sagt, ich verstehe die Gesinnungsethik und ich stimme dem zu. Schwieriger wird das Thema, wenn man übergeht zur Handlungsethik nach Jonas. Wenn ich zum Beispiel sage, es ist mir heute schon bewusst, was meine, oder ich lasse mich von dem Prinzip her leiten, mich daran zu orientieren, immer, was die Handlungen, die ich heute setze, in der Zukunft auslösen werden. Also das ist praktisch die Handlungsethik. Ich setze heute nur Handlungen, von denen ich mir sicher bin, dass sie nur Vertretbares, für mich Vertretbares als Mensch, auslösen. Das wird relativ schwierig. Und jetzt sind wir einerseits genauso, da sind wir genauso bei der Atomwissenschaft. Ich bin mir sicher, dass die meisten Atomphysiker oder alle Atomphysiker, wie auch immer, absolut schockiert waren, als die erste Atombombe gefallen ist in Hiroshima. Und sich irgendwie bewusst wurden, um Gottes Willen, was war das eigentlich, was habe ich da ausgelöst, an was habe ich mitgearbeitet. Und es ist nicht gleich, aber ich würde schon sagen, es ist dem ähnlich. Und ich glaube, dass man einfach mit der Handlungsethik diesen Zweifel und diese Bipolarität schon ein bisschen verstehen kann. Und ich glaube, dass man auch so akzeptieren muss, dass das menschliche Handeln einfach auch Fehler sind und dass da Fehler passieren und dass da auch Unfälle passieren, so wie ich es vorhin tituliert habe. Es ist sicher nicht die richtige Bezeichnung dafür, Unfall, aber einfach so vom Verständnis her, dass auch, weil wenn ich, sobald ich nicht mehr riskiere, einen Fehler zu begehen, komme ich ja auch nicht mehr weiter, kann ich mich ja auch nicht mehr entwickeln. Kann sich ja auch die Menschheit nicht mehr entwickeln. Und ich glaube, man muss, das Leben ist eigentlich ein ständiges Abwägen zwischen Alpha- und Beta-Fehlern. Der Alpha-Fehler ist praktisch der, das habe ich sogar in einer Wirtschaftszeitung einmal gelesen, der Alpha-Fehler ist der Fehler, den ich mache, wenn ich etwas mache und wo ich was riskiere. Zum Beispiel ganz einfach beschrieben, wenn ich zu viel Alkohol trinke und dann weiß ich, dass ich am nächsten Tag einen Kater haben will. Der Beta-Fehler ist der Fehler, dass ich jetzt zum Beispiel, dass ich etwas nicht mache, um keinen Alpha-Fehler zu begehen. Zum Beispiel, ich gehe gar nicht zu einer Party, weil ich dort ja zu viel trinken könnte und dann könnte ja das und das, dann könnte mir ja am nächsten Tag schlecht werden. Und das Leben und auch eigentlich jedes Investment ist ein ständiges Abwägen zwischen Alpha- und Beta-Fehler.
Das Leben ist eines der lebensgefährlichsten, das ist in der Tat richtig. Eine der zentralen Kritikpunkte an einer konsequenzialistischen Ethik, an einer Handlungsethik oder einer Verantwortungsethik lautet ja, dass es schlechterdings unmöglich ist, alle Folgen meines Handelns abzusehen. Genau. Und das wird ja dann auch immer wieder als wohlfeile Ausrede benutzt, dass die Folgen eben nicht absehbar waren und man doch in bester Absicht gehandelt habe, um irgendetwas Gutes zu bewirken. Und dass es dann schiefgelaufen ist, es zum Unfall kam. Ja, mon Dieu, wo Menschen handeln, da geht das Ganze eben mit einem gewissen Risiko einher. Shit happens. Mhm.
Na, so habe ich das nicht gemeint. Das verstehe ich jetzt. Das tut mir leid, wenn das so rübergekommen ist. So habe ich das nicht gemeint. Ich glaube natürlich, dass man aus dem jetzt selbstverständlich lernen muss, dass man selbstverständlich auch an eine Weiterentwicklung des Systems, an eine höhere Weiterentwicklung. Zum Beispiel Das, was wir jetzt, was die Auswirkungen, die wir jetzt am Tisch haben, zeigen einfach, dass ein globales System, das aber ganz eigentlich ausschließlich nach US-Kriterien globalisiert ist, nicht funktionieren kann, nach amerikanischen Kriterien globalisiert ist, nicht funktionieren kann, sondern wir werden uns weiterentwickeln zu einem, von einem monopolaren zu einem multipolaren System. Und man sieht ja auch erste Anzeichen schon, denn es gibt ja jetzt zum Beispiel die Diskussion ganz offen schon, vor ein paar Monaten war das noch eher versteckt oder eher spekulativ, dass zum Beispiel China sagt, wir wollen eine Weltwährung. Wir wollen nicht mehr die Dominanz des US-Dollars. Wir wollen einen Korb, wo auch ein Renminbi, wo auch sogar ein Rubel, wo auch natürlich ein Euro entsprechend vertreten sind, weil eine globale Welt, die so stark eindimensional zentriert ist, nicht funktionieren kann. Und ich muss sagen, ich persönlich begrüße das sehr, weil es muss uns schon klar sein auch, es wurde natürlich, und ich sage jetzt nicht, dass da jetzt, ich möchte wirklich nicht, dass das so aussieht, als würde ich sagen, naja, das ist halt passiert und Pech gehabt und so weiter. Ich glaube, dafür, das ist sicher nicht das Thema. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, Entwicklungen, wie wir sie jetzt sehen, auch mit der nötigen Distanz zu sehen. Weil man nur mit der nötigen Distanz und mit der nötigen Rationalität auch entsprechende Schlüsse ziehen kann, die uns insgesamt dann weiterbringen. Und wenn Sie zum Beispiel daran denken, was alles vom Wirtschaftssystem her US-amerikanisch exportiert, nach Europa exportiert wurde, an Rechnungslegungsvorschriften, an Basel II, an IFRS-Bilanzierung, eigentlich lauter Systeme, die für Europa, für europäisches Wirtschaften nur bedingt passen. Wir haben uns dem System untergeordnet. Wir haben meistens auch unsere fähigsten Menschen in die USA geschickt zu Ausbildungen. Die haben das System dann auch herübergebracht. Wir haben selber jetzt Masterstudium. Wir nennen unsere Akademiker nicht mehr Magister, wir nennen es nicht mehr Doktor, nein. Wir nennen es Bachelor, wir nennen es Master. Wissen Sie, also für mich ist da ein sehr hoher Anteil, ich möchte jetzt nicht als antiamerikanisch, es ist wichtig, aber es ist für mich ein sehr hohes Maß an Selbstkritik auch dabei, schwingt hier mit, das jetzt festzustellen.
Das ist etwas, was ich eigentlich vermisse, so von Seiten der Top-Manager und auch Banker, dieses Maß an Selbstkritik und auch der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb frage ich mich auch, ob eine Systemkorrektur oder eine Systemmodifikation ausreichend ist. Ich habe hier einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung ausgedruckt vom 14. April, der überschrieben ist mit die Gebote der Gier. Und es war ja auch sehr viel zu lesen davon, dass es eben die menschliche Gier und auch ein großes Ausmaß an Verblendung war von Investmentbankern, von Brokern, von Börsenmaklern und so weiter, die das Gespür verloren haben für Summen und Beträge. 5 Milliarden werden gehandelt wie 5 Schilling. Ich meine, das sind ja die Peanuts, mit denen man jeden Tag zu tun hat. Ist es also nicht auch erforderlich, auf dieser Ebene, auf der subjektiven Ebene, auf der Ebene des Personals, der Manager, der Leute, die hier im operativen Geschäft sind, anzusetzen, um einen anderen Geist reinzubringen?
Wissen Sie, ich tue mich da ein bisschen schwer mit Pauschal-Aussagen. Ich glaube, dass ich mich stärker ärgere teilweise über Äußerungen von Branchenkollegen, sagen wir es mal so ganz, als wahrscheinlich manche von Ihnen. Weil man sich einfach ärgert, wenn man das entsprechend hört. Ich möchte auch hier niemanden entschuldigen. Ich glaube, dass das jeder mit seinem Gewissen entsprechend vereinbaren muss, welche Handlungen er setzt und welche Aussagen er tätigt. Das ist sicher manches auch sehr unüberlegt. Aber ich glaube, dass es schon auch teilweise eine einseitige Berichterstattung manchmal so ganz neutral ist auch nicht alles, was da geschrieben wird.
Ja, klar.
Okay. Also prinzipiell bin ich völlig bei Ihnen, selbstverständlich, und es ist ja auch klar, man sieht ja auch, es gibt ja auch Prozesse, es gibt ja auch entsprechende, ja, wenn was Strafrechtliches passiert ist, dann gehört das auch entsprechend aufgedeckt. Ich denke, das ist ganz klar. Und ansonsten möchte ich das ehrlich gesagt nicht kommentieren.
Zwei Punkte möchte ich noch ansprechen, okay, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen. Zum einen die Rückfrage, wo soll denn dieses Gewissen oder diese Bereitschaft überhaupt der Stimme eines Gewissens zu folgen oder auf diese zu achten herkommen? Es wächst ja nicht an Bäumen. Und wenn die Leute in MBA-Schulen oder in BWL-Fakultäten auf eine Friedman-Doktrin konditioniert oder sozusagen abgerichtet werden. The business of business is business und sonst nichts. Und der einzige Maßstab, der zählt, ist der Shareholder Value. Wo sollen denn die 23-jährigen Bubis die Kompetenz, die soziale und die ethische Kompetenz herhaben, andere Belange zu berücksichtigen? Mhm. Müsste man nicht hier in der Ausbildung eben genau diese Komponenten integrieren? Dass die in der Lage und fähig sind, auch mal das eigene Tun kritisch zu reflektieren.
Das glaube ich auf jeden Fall. Also da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich denke, dass wir vom Ausbildungssystem her uns viel breiter aufstellen sollten. Ich denke auch, dass es sehr wichtig ist. Natürlich, vielleicht spreche ich da aus meiner eigenen Genesis, dass ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man nicht nur im engsten Sinne Wirtschaftsausbildungen erhält. Umsonst ist es ja auch nicht so, dass es sehr häufig auch entsprechende Kunstkurse und so weiter gibt. Ja, trotzdem, man wird nie verhindern können. Und wissen Sie, es ist halt auch immer so, dass, was ist jetzt richtig? Wie ist es jetzt die richtige Ausbildung? Aber ich bin völlig Ihrer Meinung, dass hier ein breiteres Ausbildungsspektrum sehr wichtig ist und dass es auch eine andere Werteskalierung wahrscheinlich auslösen sollte. Das ist auf jeden Fall ein Thema.
Zum Abschluss dieses ersten Teils dann noch eine Bitte. Ich erlebe ja sehr häufig, dass dem Philosoph das Argument entgegengehalten wird, Philosophie ist das eine und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Philosophie ist etwas für die weltabgehobenen Träumer und Spinner, die von der realen Wirklichkeit wenig Ahnung haben. Auf der anderen Seite die Wirtschaftswissenschaft. Und worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass natürlich auch einem Wirtschaftssystem und einer Wirtschaftslehre ganz klar Philosophie zugrunde liegt. Ein philosophisches Konzept und ein Denken. Etwa auch einer Lehre wie dem Friedmanschen Neoliberalismus. Und meine Bitte an Sie wäre jetzt zum Abschluss dieses ersten Teils, zeigen Sie mir doch bitte den Homo Oeconomicus. Ich habe den in der freien Wildbahn noch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Also ist nicht auch der Homo Oeconomicus ein reines Gedankenkonstrukt, das Absolut. Es erlaubt, mathematische Modelle aufzustellen, mit denen man wunderbar rechnen kann, der aber in der Realität nicht existiert, sodass dieser ganze Neoliberalismus auf falschen anthropologischen Annahmen beruht und damit eine schlechte Philosophie ist?
Ob es eine gute oder eine schlechte Philosophie ist, dieses Urteil steht mir nicht zu. Es ist nicht die ich mir vorstellen kann, dass sie die zielführende ist. Mhm. Und ich denke, das war vorhin, Sie haben schon öfters auch das Thema Shareholder Value angeführt. Wissen Sie, es ist ganz interessant zu beobachten, dieses Shareholder-Value-Prinzip, dieses Shareholder-Value-Denken kommt ja eigentlich vom früheren Chairman von General Electric, von Jack Welch. Und dann zu beobachten, wie die auch daraus lernen, was da entstanden ist. Weil kürzlich habe ich in einem Artikel gelesen, dass er einen Vortrag gehalten hat, und sagte, na, Shareholder Value, das ist ja natürlich völlig falsch, nach dem zu streben. der ergibt sich ja von selbst, wenn man menschenzentriert arbeitet. Nämlich, wenn man einerseits die Mitarbeiter entsprechend fordert und fördert und andererseits für den Kunden passende Produkte dazu und Dienstleistungen dazu gibt, dann ergibt sich ja der Shareholder Value von selbst. Und das war für mich wirklich also ein sehr befriedigender Artikel, den ich da gelesen habe.
Ja, nur muss man dann akzeptieren, dass der Shareholder Value nicht bei 15% im Jahr liegt.
Richtig, das auch. Und ich glaube, man muss auch so ehrlich sein und sagen, ich glaube, wir würden es uns sehr einfach machen, wenn wir sagen würden, dass wir von der ganzen Entwicklung vorher nicht in einem gewissen Maße auch alle profitiert hätten. Ich denke, der Wirtschaftsaufschwung war natürlich schon auch etwas, das jetzt nur so hinzustellen, es haben manche viel zu viel profitiert und andere zu wenig, womit wir wieder bei ihrer Verteilungsgerechtigkeit sind. Nur ich denke, das Wesentliche im Wirtschaften ist praktisch jetzt nicht in ein Dilemma zu verfallen, sondern ich persönlich bin davon überzeugt, dass es natürlich wichtig ist, weiterhin Leistung zu fördern, mit entsprechender reflektierter Leistung vielleicht zu fördern, die uns vielleicht besser gelingt, wenn wir unseren Kindern, unseren jungen Führungskräften eine breitere Ausbildung auch zur Verfügung stellen, ein stärkeres moralisches Verantwortungsbewusstsein mitgeben, hoffentlich. Aber ich denke, Leistung ist wichtig und was halt dann noch auch wichtig ist, ist das Thema eine möglichst gerechte, wir leben in einer ewigen Balance, in einem ewigen Balanceakt zwischen Leistungsfördern und Verteilungsgerechtigkeit. Und hier in diesem Bereich bewegen wir uns.
Ja, okay.
Und das ist in den letzten Tausenden von Jahren noch nicht gelungen und wird wahrscheinlich auch in nächster Zeit sehr schwierig sein, hier eine dauerhafte Balance herzustellen.
Ich würde jetzt sehr gerne widersprechen, aber
Sie können ja widersprechen.
Frau Heiden zu ungeduldig.
Aber nein, jetzt muss ich mich kurz einschalten, weil das Publikum auch noch mitreden möchte. Wie geht es Ihnen jetzt, Herr Moors? Ist das Fragezeichen noch da?
Ja, klar, das Fragezeichen ist
schon. Fragezeichen ist
dick
noch
und fett da.
Darf ich Sie eigentlich, Sie sind jetzt nämlich gut rausgekommen, Sie wurden überhaupt nichts gefragt. Gell? Sie waren jetzt in einer glücklichen Position. Jetzt möchte ich Sie nämlich kurz noch was fragen, bevor wir ins Publikum gehen. Sie haben gesagt, wo ist die Verantwortung der Wirtschaftswissenschaften? Hat da sozusagen keiner gewusst, wohin die Sache führt? Wie ist es bei den Philosophen? Die Philosophie möchte ja jetzt gerne wieder mehr mitreden in dem ganzen Spiel. Weiß die Philosophie da mehr oder hätte sie auch jetzt in der ganzen Entwicklung schon mehr gewusst? Gibt es namhafte Philosophen, die gesagt haben, Vorsicht, Stopp, stehen bleiben, umdrehen, andere Richtung?
Also das ist eine sehr komplexe Frage. Erstens ist es ja altbekannte Tradition der Philosophie im Ausgang von Platon, dass der Philosoph die Fragen stellt. Und keine beantwortet, weil der Philosoph zieht sich ja im Zweifel sehr elegant auf die Haltung zurück. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe weniger die Verantwortung der Wissenschaft, der Wirtschaftswissenschaften eingeklagt, als in Frage gestellt, dass es sich hier um Wissenschaften handelt. Denn welches Wissen wird denn hier produziert? Von Volker Pispers gibt es eine herrliche Szene, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, ja. den Pispers, ein sehr knackiger Kabarettist, der also jetzt im Hinblick auf die Krise und was die ganzen Analysten und so weiter wissen, zu dem Ergebnis kommt, früher saß das Gesindel auf dem Jahrmarkt und hat in die Glaskugel geschaut. Also das war eher der Fokus dieser Argumentation.
Natürlich jetzt würde ich gern was sagen.
Ja.
Nur zu.
Natürlich gibt es eine Reihe von Philosophen, die sich immer wieder eingeschaltet haben. Es gibt das große St. Gallener Institut für Wirtschaftsethik mit Peter Ulrich an der Spitze, Ulrich Thielemann, der sich jetzt wieder fürchterlich in die Nesseln gesetzt hat. die das Ganze, der Hohmann mit seiner wirtschaftsethischen Schule, dann die ganzen traditionellen Ethiker, die Nationalökonomen, die klassischen, Adam Smith, John Stuart Mill, Ricardo und so weiter.
Die waren ja Philosophen.
Ja, ja, sicher. Adam Smith, was die wenigsten wissen, hatte einen Lehrstuhl für Moralphilosophie und das war sein Background.
Brauchen wir einen Philosophen als Wirtschaftsminister? Wäre das angebracht?
Wenn er entsprechend wirtschaftliche
oder
Kenntnisse
Theologen
hat.
Vielleicht sogar einen Moral.
Ach, das kann ich jetzt. Also wenn derjenige entsprechend reflektiert ist und Fachkenntnisse
oder
hat.
Oder Sie natürlich, um das gleich zu gendern.
Nee, ich sehe mich dann doch eher als Bildungsminister. Von Wirtschaft fehlt mir einfach das Know-how und das ist natürlich von entscheidender Bedeutung.
Aber haben Sie den Eindruck, dass wir schon ernsthaft in der Phase sind, dass die Philosophie wieder etwas mitzureden hat?
Nee. Also ich erlebe es so, dass das Interesse da ist, das dokumentiert ja auch der heutige Abend, hoffentlich, jedenfalls, dass die Leute nicht nur wegen der Frau Keplinger-Mitterlehner da sind, um hier die Bankerin in der Bredouille zu erleben, sondern auch ein Interesse an philosophischer Reflexion ist. Aber im akademischen Dunstkreis erlebe ich eher das Gegenteil. Die Geisteswissenschaften und vor allen Dingen die Philosophie werden zunehmend zurückgedrängt. Und was stattfindet, ist vielmehr eine Radikalökonomisierung auch dieses akademischen Bildungsbereiches. Sie haben es vorhin angedeutet, diese Bachelorisierung und Masterschiene, so wie sie an vielen Unis durchgeführt wird, halte ich für schrecklich. Hier wird eine Universität betrieben und mit Menschen gearbeitet nach den gleichen Prinzipien wie eine Klopapierrollenfabrik. Verkürzung der Durchlaufzeiten als Maßstab für die Bildung. Da schaut das
ist jetzt
nicht.
Den kühner Vergleich beim Klopapier. Okay, zu viel Fantasie. Ich würde jetzt sagen, wenn es Ihnen recht ist, wir gehen ins Publikum. Wir haben zwei Mikros, die herumgereicht werden können und ich bitte Sie auch zu verwenden, denn Ihre Beiträge wie die ganze Veranstaltung werden als Livestream auch im Internet abrufbar sein. Also darum ist es auch notwendig, ins Mikro zu sprechen.
Das ist gut, spannend, sich mal im Internet zu hören.
Genau, vielleicht die einzige Chance Ihres Lebens. Wer möchte denn beginnen? Wer möchte sich in unser Gespräch einmischen? Bitte, wir versuchen das Mikro irgendwie. Und was ich vielleicht auch noch sagen wollte, wenn jemand schon Probleme hat mit dem Sitzen, Sie können gern sich da in den Fensternischen niederlassen, nach vorkommen und sich da irgendwo hinsetzen, Sie stören das Gespräch nicht. Entschuldigung.
Also ich habe das Gefühl, die Diskussion hat sich wie die Katze um den heißen Brei geschlichen, um die Frage, was ist hier eigentlich passiert mit einem Turbokapitalismus, in dem bei dem sogenannten Unfall letztlich dann doch ein Sozialismus wieder eingeführt wird, nämlich die Sozialisierung der ganzen Schäden, die da eingetreten sind. Ich frage mich, was ist eigentlich gewesen mit dem Club of Rome, wo Wissenschaftler in den 60er, 70er Jahren bereits diese Vorhersagen getroffen haben, die jetzt eingetreten sind, dass es eben kein Wachstum gibt, also kein quantitatives Wachstum, dass es einfach zum GAU führen muss, mathematisch gesehen schon. Was ist eigentlich mit diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen gewesen, die dann später mal von Wissenschaftlern in Frage gestellt worden sind, die wir immer gefragt haben, von wem werdet ihr eigentlich bezahlt? Ich denke, das ist die Frage von Wissenschaft auch, die sich heutzutage stellt, von wem werden sie bezahlt? Und ich denke, das ist ja die große Frage letztlich mit dem Kapitalismus. Ist das etwas, das ist eine Systemfrage, es gewinnen wenige, es verlieren viele in diesem Kapitalismus. Und diese Frage muss beantwortet werden. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit, von Verteilungsgerechtigkeit.
Wollen Sie, sollten
nehmen wir noch, wollen Sie gleich dazu?
Gerne.
Bitte.
Ich möchte mich meinem Vorredner anschließen. Die Argumente, die ich von Ihnen, Frau Keplinger, gehört habe zum weltweiten Crash, waren ziemlich banal und sind mir als Ablenkungsmanöver vorgekommen, haben keinesfalls irgendetwas erhellt. Ich bin auch kein Volkswirt, darum möchte ich ein paar handfeste Fragen stellen. Sie haben ja gesagt, der Mensch ist der Mittelpunkt. Wenn ich von einer Bank rede, bin ich vielleicht als Kunde im Mittelpunkt. Und meine Fragen sind, wenn ich als Kunde im Mittelpunkt wäre, ganz handfest, wieso dauert heute im Elektronikzeitalter eine Überweisung noch immer 4-5 Tage. Da kann ich das Geld persönlich mit dem Fahrrad hinfahren. Warum wurden bis vor einigen Jahren unter den verschiedenen Bankinstituten die Zinsen abgesprochen, sprich Lombard-Club, für das sind die Banken verurteilt worden. Auch hier Institut war da dabei. Warum?
Nein, Raiffeisen Landesbank nicht.
Landesbank nicht, okay, Raiffeisen so. Warum gab es...
Das muss mal korrekt sein.
Okay, stimmt. Warum gab es bis vor kurzer Zeit diese Zinsgleichklauseln, wo die Kreditzinsen immer nach oben erhöht wurden? Auch höchst dubiose Regelungen, die zu Ungunsten des Menschen, sprich des Kunden, installiert wurden. Mhm. Und mein und warum zum Beispiel werden, wenn ich ein Finanzprodukt kaufen will, sei es eine fondsgebundene Lebensversicherung, warum wird mir als Kunde verunmöglicht, dass ich die Konditionen verschiedener Institute vergleiche? Die einen bieten mir Performance-Rechnungen mit 3, 6, 9% an, die einen mit 2, 4, 8% und sagen, anders geht es leider nicht. Also man bemüht sich nicht vergleichbar zu machen. Das wäre im Interesse der Kunden. Und warum hat bis 2002 eine Auslandsüberweisung, wenn ich 5 Euro überweisen wollte, 10 Euro gekostet, selbst wenn ich es mir per Internetbanking gemacht habe? Da ist nicht der Kunde im Mittelpunkt gestanden, sondern nur eine EU-Gesetzgebung konnte das verhindern, dass diese Wuchergebühren zu bezahlen waren für simple Auslandsüberweisungen. Das sind meine Fragen. Danke.
Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das irgendwie lösen, dass wir Ihre Fragen beantworten und trotzdem keine Bankvorlesung jetzt machen über Bankspesen und Ähnliches.
Ich mache das sehr kurz. Erstens, warum meine Überweisung 4 bis 5 Tage dauert. Ich kann Ihnen hier dann nur dazu sagen, dass es völlig unerheblich ist, wie lange die dauert. Die kann auch 10 Tage dauern. Nur wesentlich ist, wie die Wertstellung ist, nämlich was vorn steht bei Valuta. Und bei der Valuta sind es jetzt im Normalfall 2 Tage und ist es ab Herbst sichergestellt, ich glaube ab 1. November, ich weiß das jetzt nicht genau, könnte auch der 1. Dezember sein, dass es taggleich ist. Also diese ganze Diskussion von wegen Überweisung dauert, ob es 4 Tage oder 10 Tage dauert, ist relativ egal. Wesentlich ist, wann für Sie der Zinsenlauf am Konto beginnt, sowohl im Haben als auch im Soll, ganz klar. Zum Thema Lombard-Club kann ich nur sagen, gut, wir können jetzt Vergangenheitsbewältigung betreiben. Da wäre es, glaube ich, geschickter, wir würden einen Historiker hier entsprechend dazu bitten. Zinsgleitklausel, da unterliegen Sie, glaube ich, einem Missverständnis. Weil die Zinsgleitklausel wurde genau deshalb eingeführt, dass der Kunde sicher sein kann, dass eben entsprechend den Zinssätzen sich seine Veranlagungen sowohl nach oben als auch nach unten bewegen. Also Sie meinen die Rundungsdifferenz, ja, gut, okay. Die Finanzprodukte, dass Sie da die Performance nicht vergleichen können, das wundert mich sehr, weil es an sich also von der letztes Jahr ja auch eine entsprechende Verordnung eingeführt wurde, dass die Vergleichbarkeit herstellbar sein muss. Das ist ähnlich wie... Bitte? Ja, also das ist ein sehr, sehr strenges Gesetz. Es ist auch ganz interessant. Wissen Sie... der wird nur noch einen Satz fertig sagen. Es ist auch ganz interessant festzustellen, dass ja jetzt jede Bank Risikohinweise ausgeben muss, Anlegerprofile. Wir brauchen inzwischen für Kontoeröffnungen schon mindestens 5 Unterschriften von jedem Kunden und so ein Packel Papier. Und meistens empfindet es auch der Kunde als Belastung. Ich versuche immer, meinen Mitarbeitern zu erklären und zu sagen, Schatz, ja, geht's das Schritt für Schritt mit dem Kunden durch, weil es ist sicher sinnvoll, das mit dem Kunden entsprechend gemeinsam zu erarbeiten. Sie glauben aber nicht, wie viele Reklamationen ich habe, weil das so ein bürokratischer Wulst ist. Also wie gesagt,
aber
das können Sie auf jeden Fall.
Um noch einmal Ihre Fragen sozusagen auf eine andere Ebene zu heben, der Anknüpfungspunkt war ja,
sozusagen das Misstrauen, das sich jetzt hinter diesem Konkreten versteckt, dass es tatsächlich gar nicht um den Menschen geht. Also dass tatsächlich es um Geschäfte geht, die für die Bank möglichst gut ausgehen sollen und nicht der Mensch, also dass sozusagen nicht eine Wechselbeziehung entsteht, wo ich auch einmal auf die Bedürfnisse des Gegenübers reagiere, unaufgefordert. Also da gab es ja immer das Beispiel, dass die Zinsen erhöht werden, hat man immer gehen müssen mit dem Sparbuch und sagen müssen, bitte, ich hätte gerne. Genau. Und das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass der Mensch nicht im Mittelpunkt steht. Das war, glaube ich, sozusagen jetzt der Hintergrund Ihrer Frage. Und da müssen wir diese Frage nach der Gerechtigkeit natürlich als eine sehr, sehr wichtige auch anführen. Aber ich glaube, das ist die Frage. Wie, vielleicht kann man es auch so formulieren, was müssen eigentlich die Verfügung über das Geld so stark haben, tun, dass sie glaubwürdig zeigen, ethisch glaubwürdig zeigen, dass da wirklich der Mensch im Mittelpunkt steht. Ist da jetzt, können wir da auch aus der Situation jetzt etwas lernen?
Na, ich glaube nicht, dass das jetzt aus der Situation ist. Schauen Sie, ich meine, wir leben in einer freien Welt. Jeder kann sich entscheiden, wenn er mit dem Bankservice einer Bank nicht zufrieden ist, zu einer anderen Bank zu gehen und dort die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und jede Bank ist ganz klar, dass es ist für jede Bank ganz klar, dass sie um ihre Kunden wirft, dass sie versucht, das bestmöglich zu machen, weil es ganz klar ist, wenn ich kundenfeindliche Sachen mache oder wenn ich etwas tue, was meine Kunden verärgert, dann kostet mich das eigentlich als Bank im Weiteren, im Nachhinein, x-faches an Geld, weil ich ja wieder versuchen muss, neue Kunden dafür zu gewinnen. Ich würde ja den Ast, auf dem ich sitze, absägen, wenn ich mir denken würde, meine Kunden sind mir egal. Das wäre ja Wahnsinn, auch geschäftspolitisch und ökonomisch gedacht, ein Wahnsinn.
Naja, er würde jetzt wahrscheinlich sagen, ich habe die freie Wahl, unter den Banken zu wählen, mit deren Service ich unzufrieden sein werde. Toxische Papiere, die ja in der Größenordnung jetzt bei 4 Billionen US-Dollar geschätzt werden, sind ja im Grunde Mogelpackungen, die den Leuten angeboten werden. Und AAA, Bernd Senf bezeichnet diese AAA-Zertifizierung als das Parfum, das da drauf gesprüht wird, damit man den Fäulnisgestank nicht so wahrnimmt in diesen Papieren. Ich möchte aber eher noch Ihnen antworten. Ich denke, ich habe in meinem Einleitungsstatement sehr klar gesagt, dass die Verteilungsgerechtigkeit in keiner Weise gegeben ist. Dass die Situation, wenn knapp eine Milliarde Menschen hungern muss, obwohl genug Nahrungsmittel eigentlich da sind und es liegt nur an der fehlenden Kaufkraft, dass es ein himmelschreiender Skandal ist. Keine Frage. Und es ist ein unglaubliches Missverhältnis, wenn gut 500 Milliardäre über ein Vermögen verfügen, das äquivalent ist dem Vermögen von 4 Milliarden Menschen, ärmeren Menschen. Da ist etwas sehr grundlegend nicht in Ordnung. Überhaupt keine Frage. Und dass es etwas mit diesem Wirtschaftssystem zu tun hat, steht für mich außer Zweifel, mit diesem Turbokapitalismus, wie Sie es zitiert haben. Die andere Frage, warum Wissenschaftler wie Meadows, Renders, die Grenzen des Wachstums publiziert haben 1972, wenig rezipiert werden, dass sie sich nicht durchsetzen können, das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass ihre Prognosen nicht gestimmt haben. Die haben ja prognostiziert, dass diese Grenzen des Wachstums Mitte der 80er, Anfang der 90er Jahre erreicht sein werden. Es war nicht der Fall. Und damit hat man dem Gegner ein leichtes Argument an die Hand gegeben, zu sagen, eure ganzen Prognosen sind ja Schwachsinn, eure Computer waren veraltet, die ganzen Modelle hauen nicht hin. Dann gab es die neuen Grenzen des Wachstums wieder von Meadows. Aber das hat sich nicht mehr etablieren können. Und zum anderen muss man natürlich sich von der Vorstellung verabschieden, das ist leider naiv, dass sich in der Wissenschaft notwendig das bessere Argument durchsetzt oder die bessere Einsicht durchsetzt, sondern auch hier stehen Theorien in Konkurrenz zueinander und es setzt sich der durch, der sich besser positionieren kann, der sich besser zu positionieren weiß und der auch klüger und cleverer Gelder zu akquirieren weiß. Okay. Und das hat mit Machtverhältnissen zu tun.
Ich habe Sie so verstanden, dass Ihre Frage auch an die Frau Mitterlehner Keplinger gerichtet war. Ich würde es vielleicht sogar gerne in Fortführung Ihrer Frage noch stellen. Sind Menschen, die im Finanzwesen tätig sind, oder ist das Finanzwesen als solches, wenn man das als eine handlungsfähige Größe ansieht,
verantwortlich für Gerechtigkeit, für Verteilungsgerechtigkeit, auch in diesem sehr globalen Sinn, wie wir es jetzt gehört haben? Gibt es da eine Verantwortung?
Ja, also ich wüsste, wenn ich die Lösung wüsste für dieses Thema, oder wenn irgendjemand die Lösung wüsste zu diesem Thema, dann könnte ich definieren, wer trägt die Verantwortung. Nur, ich kann nicht, solange ich keine Lösung weiß, ich kann nicht, solange ich keine, solange ich kein besseres Wirtschaftssystem gefunden habe, das diesen ganzen Kriterien eher gerecht wird, kann ich auch nicht einfach eine Verantwortung verteilen. Also ich glaube, die kann keine von uns hier jemand übernehmen. Ich glaube, jeder kann in seinem Wirkungsbereich eine entsprechende Verantwortung übernehmen und muss das auch. Aber ehrlich gesagt, ich sehe mich offen gestanden außerstande, eine Verteilungsgerechtigkeit für die Themen zu verantworten, die Sie jetzt aufgezeigt haben, Herr Dr. Moers. Weil da würde ich erst einmal eine Lösung brauchen, dass ich sage, wie macht man es denn? Ich glaube daran, dass man auf eine Lösung in diese Richtung hinarbeiten muss.
Ja klar, das verweist dann wieder auch auf die Politik und ihre Aufgabe, irgendwelche Ordnungsrahmen zu schaffen und so weiter. Was ich nur ansprechen möchte im Zusammenhang mit der Verantwortung, ist ja, dass Leute, die im Finanzwesen oder sonst wo tätig sind, häufig in dieser Prisoners-Dilemma-Situation stecken, in dieser Gefangenen-Dilemma-Situation. Wenn sie das eine tun, können sie das andere nicht machen. Und wer jetzt sozusagen der globalen Verantwortung gerecht wird, kann den Erwartungen, die sein Unternehmen an ihn stellt, im Zweifel nicht gerecht werden. Wenn er es nicht tut, verliert er seinen Job. Und hat Nein. damit, ja, klar,
das... Nein, Entschuldigung, also das ist mir jetzt ein bisschen zu plakativ. Ja. Ich glaube, so eine Verantwortung, die hat jeder, egal ob er im Finanzwesen, ich meine, Entschuldigung, die im Finanzwesen arbeiten auch Menschen. Das wäre ja genauso desavouierend, jetzt zu sagen, das sind keine Menschen. Also ich meine, jeder hat diese Verantwortung, die Sie ansprechen, in seinem Lebensbereich, egal wo er ist. Ob er in einer Finanzbranche tätig ist, genauso wie wenn ich in einem im Bildungsbereich tätig bin, weil ich da mit wahrscheinlich noch viel mehr Verantwortung zu tun habe. Mhm.
Ich suche gerade in diesem Artikel dieses Zitat, das ist eine ehemalige Börsenmaklerin, die jetzt ausgestiegen ist und ein Buch geschrieben hat über ihre Erfahrungen. Und hier heißt es eben an einer Stelle, dass das System so gelaufen ist, besser die Oma um die Ecke geht hops als unser Millionengeschäft.
Wer geht hops?
Die Oma um die Ecke, die halt irgendwelche faulen Anlagen gekauft hat.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das sehe ich schon als eine sehr starke Polarisierung, der ich nicht zustimmen kann.
Okay, wir haben zwei Wortmeldungen im Publikum. Ich glaube, der Herr gleich neben Ihnen. Sie wollten sich, glaube ich, melden, gell?
Haben darf
Sie
aufgezeigt? Darf ich das Mikrofon nutzen noch, das ich jetzt schon eine Zeit lang habe?
Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesehen. Entschuldigung, ich habe jetzt kurz den Überblick verloren. Also 1, 2, 3, 4.
Der Herr vorne hat ganz am Anfang schon gemeldet, der Herr vorne.
Aber Sie sind ein geduldiger Mensch, so wie ich Sie einschätze. Okay, wir machen es jetzt so. 1, 2, 3, 4, 5. Okay?
Also mich hat sie ja angesprochen, die Verteilungsgerechtigkeit. Und meine Frage dazu an Sie beide ist, welcher Abstand oder welcher Unterschied in der Verteilung wäre gerechter, aber vor allem auch praktikabler? Ich denke da nur an so einen Ausspruch, ich denke es von Paul Getty, der gemeint hat, würde man mit einem Schlag die Gelder gleich verteilen, es würde nicht sehr lange dauern, bis dass sie wieder genau in derselben Relation wären wie heute. Und in diesem Zusammenhang auch mit der Verteilungsgerechtigkeit, ich denke, was Sie angesprochen haben mit der Zinssituation, im Konkreteren ist es ja die Zinsthematik, denn wenn wir verzinsen, immer wieder auf den Zins, dann explodiert, dann haben wir exponentielle Entwicklungen. Und ich denke mal, mit dem ist der Mensch wahrscheinlich nur sehr, sehr schlecht in der Lage umzugehen, mit solchen exponentiellen Entwicklungen. Bevölkerungswachstum, Finanzwachstum, etc. Mhm. Jawohl.
Okay. Dankeschön. Ich glaube, wir nehmen jetzt einmal so eine Runde, dass man so die Unterschiedlichkeiten. Ja, bitte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Dr. Menzel. Ich bin vielleicht ein bisschen das Missing Link hier herinnen zwischen den beiden. Ich bin Geologe und noch Doktor der Philosophie der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Bei meiner Zeit musste man noch ein Philosophikum in der Naturwissenschaft ablegen.
Schön.
Hat sich leider auch aufgehört. Schade. Eine Frage an die Frau Keplinger-Mitterlehne. Ich habe mit großem Interesse gehört, dass Sie den Crash darauf zurückführen, dass Sie sich in der Finanzwirtschaft naturwissenschaftlicher Modelle bedienen. Mhm. Meine Gegenthese, genau das ist nicht passiert. Genau das ist das Problem. Ich habe vor 10 Jahren in einem Vortrag einmal behauptet und als These aufgestellt und gesagt, wenn sich die Finanzwissenschaft endlich einmal wirklich den grundlegenden Naturgesetzen unterwerfen würde, würde das der jüngste Tag der Börse sein. Ein leichtes Wetterleuchten war für mich jetzt zu sehen. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, steuern wir diesem jüngsten Tag der Börsen entgegen. Was den Club of Rome betrifft, als Geologe mit Millionen Jahren zu rechnen, ist für mich kein Problem. Also die Prognose war punktgenau.
Der junge Herr ist verschwunden, oder ist er noch da? Nein, der hinten bei der Silvia. Er sitzt.
Ja, ich habe eigentlich nur ein sehr pessimistisches Statement. Wenn man gesagt hat, auch, es würde die Ausbildung würde gefördert gehören, dass man Moral, Ethik lehrt. Ich glaube, dass jeder diesen moralischen oder ethischen Prinzipien sehr leicht zustimmen kann, nur es hört halt dann auf, wenn es einen selber betrifft, und ich bin da sehr pessimistisch und sage, dass die menschliche Gier einfach zu groß ist. Und wenn man jetzt, sage ich mal, 3% Shareholder Value selbst bekommt und dann kann man 4 bekommen, dann nimmt man die. Und wenn man 5 bekommt, nimmt man es wahrscheinlich auch. Und wo ist dann die Grenze, wo man sagt, da bin ich nicht mehr bereit mitzugehen. Und ich glaube, das ist, natürlich gibt es Leute, die was der sagen, altruistisch sind, aber in Summe glaube ich, dass die menschliche Gier zu groß ist.
Okay, jetzt kommt Ihre Stunde.
Puh, da müssen wir die Übersicht bewahren.
Danke für das geduldige Warten.
Frau Köpplinger, ich hätte eine Frage. Wie schaut es jetzt aus? Sind wir in Europa so weit, dass wir uns abnabeln können von Amerika? Mal das Erste. Das Zweite, was sagen Sie zu dem Nobelpreisträger, der da heute Nacht gesprochen hat und uns mit Irland und mit den Eisbären und Grönland verglichen? Und
also es handelt sich um den Paul Krugman, der gesagt hat, Österreich wird als nächstes bankrott gehen. Aber unser Finanzminister sagt, das stimmt nicht.
Gott sei Dank.
Haben Sie noch eine Frage?
Bei Ihnen war, also ich weiß nicht, ob Sie da schon dabei waren, war ja die zweitgrößte chinesische Bank bei euch, beim Herrn Generaldirektor. Und die haben mir gesagt, wieso, die haben ja fast aufs Falsche, wie der Churchill, aufs Falsche rausgesetzt. Die hätten mehr denn der Euro nehmen sollen statt den Dollar.
Die ICBC.
Was ich auch für die drei.
Danke. Bitteschön.
Ja, also ich glaube, wenn ich den Titel hernehme, Geld regiert die Welt zugrunde, bin ich der Meinung, eigentlich der Überzeugung, dass das so weiterhin bestehen bleiben werden wird. Auch dann sollten wir uns von den Amerikanern emanzipieren, beziehungsweise auch unsere heranwachsende Jugend entsprechend ausbilden, damit nicht wirklich Geld die Welt regiert. Dahinter steckt halt einfach die Frage, glauben wir aus heutiger oder glauben Sie aus heutiger Sicht jetzt an beide Referenten die Frage gestellt, dass wir tatsächlich, und da spreche ich nicht jetzt von einer Generation, sondern möglicherweise von drei Generationen, uns tatsächlich emanzipieren können von den Amerikanern. nicht nur Amerika, auch die anderen Einflussgrößen, die wir rundherum um uns haben.
Okay, ehe wir die Amerikaner erledigen, fragen wir nochmal diese Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit. Was wäre denn ein praktikableres Modell als das, das wir jetzt haben? Fällt Ihnen da was ein dazu?
Also dazu ist natürlich zu sagen, dass es ein sehr schwieriges und hochkomplexes Thema ist. Man kann letztes Jahr, um ein Beispiel zu nennen, war eine meiner Studentinnen ein halbes Jahr in Indien. Und als sie zurückkam, hat sie berichtet, dass sie dort Lebensformen gesehen hat, die nach unserem Verständnis als arm zu bezeichnen sind. Und sie hat gesagt, sie hat aber nie zufriedenere Menschen gesehen. Das waren aber durch die Bank Menschen, die zumindest ausreichend Ernährung hatten, die ein Dach über dem Kopf hatten und halt ihre Subsistenzwirtschaft. Sie hat aber gleichzeitig auch berichtet, dass in Indien dieses gigantische Problem der Massenselbstmorde unter Landwirten, unter kleinen Bauern grassiert, nach wie vor. Bei denen die Existenz wegbricht. Diese Leute wären mit relativ wenig zufrieden und könnten damit auch durchaus leben, wenn es nicht dieses ganze System bewirken würde, dass ihnen auch das Wenige, was sie haben, weggenommen wird. Und man kann sicher nicht hingehen und jetzt pauschal sagen, das, was in Europa oder in Österreich als Armutsgrenze gilt, lässt sich eins zu eins übertragen nach Indien, Brasilien oder sonst wohin. Da muss man natürlich auch diese ganzen kulturellen Unterschiede zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen. Da gibt es ja auch entsprechende Konzepte bei der WTO und beim IWF, dass man Amartya Sen wurde ja sehr stark rezipiert, eine ganze Weile jedenfalls. Mittlerweile ist das schon wieder vorbei und man bleibt bei den ganzen monetären Größen, weil man sie besser berechnen kann. Verteilungsgerechtigkeit darauf zu verzichten, das zu verändern, läuft meines Erachtens auf eine Katastrophe hinaus. Auf die wirtschaftliche Katastrophe, den Kollaps und auch darauf, dass diese Vielzahl, die zunehmende Zahl von armen Menschen, vergleichsweise sehr armen Menschen, das ohne weiteres hinnehmen werden, die Bereitschaft wird abnehmen. Wir haben es, das ist ja eines unserer eklatantesten Beispiele, etwa in der islamischen Welt mit einem sehr starken Bevölkerungswachstum zu tun und mit diesem sogenannten Youth Bulge, also der Umstand, dass die jüngere Bevölkerungsschicht im Alter von 15 bis 35 Jahren sehr groß ist. Und es ist nun mal de facto so, dass gerade junge Männer in diesem Alter, die keine Perspektive haben, keine wirtschaftliche Perspektive, keine Zukunftsperspektive, keine berufliche Perspektive, sehr gewaltbereit sind, leicht gewaltbereit sind und auch geneigt sind, sich von irgendwelchen radikalen Predigten und Parteien rekrutieren zu lassen. Also das steuert dann auf ganz massive Probleme zu. Und deshalb auch eine Erwiderung zu der Pessimismusthese. Zum einen muss man ja dann für sich selbst auch akzeptieren, dass man so ein gieriger Mensch ist, der nicht in der Lage ist, diese Gier zumindest abzumildern. Keine Frage, sicher, tra il dire e il fare, ci di mezzo il mare, also zwischen dem Reden und dem Schwafeln und dem Umsetzen liegt natürlich das Meer, das ist eine Riesenkluft. Aber man kann doch daraus kaum die Konsequenz ableiten, dass man auf den Versuch verzichten sollte, hier eine Änderung herbeizuführen. Also gerade in der Erziehung und Bildung mehr Wert zu legen auf andere Aspekte als die Ich-AG, auf die Durchsetzung der eigenen persönlichen Interessen und hier stärker wieder kommunitarische, gemeinschaftliche Werte zu etablieren. Denn darauf zu verzichten, ist die einzige Garantie, dass man nichts erreichen kann.
Aber wenn wir jetzt uns sehr auf die Erziehung konzentrieren, dann reden wir von Zeiträumen von, sagen wir mal, 20 Jahren, wo das frühestens wirksam werden wird, dass Menschen, die etwas anders denken, das Sagen haben. Ja. Ist das wirklich realistisch? Ist das nicht wieder ein bisschen ein Weggehen von dem, was uns selbst betrifft? Wir sind ja auch alle in irgendeiner Form Akteure in diesem System.
Natürlich muss man zwischen langfristig wirkenden oder nachhaltig wirkenden Maßnahmen und kurzfristig greifenden Maßnahmen unterscheiden. Und kurzfristig ist meine Überzeugung, können nur irgendwelche Top-Down Maßnahmen greifen, aber etwa ja, bei großen.
Wer macht das dann? Da brauchen wir dann wieder den amerikanischen Präsidenten, oder? Weil der dann wieder sagen muss, von ab, wie heißt das? Top-down?
Moment.
Vom Kapitol, top-down.
Ich sag noch zwei Sätze, dann halte ich meine Klappe und lasse die Frau Kettlinger Mitterlehner zu diesem Gesichtspunkt.
Heute antworten Sie so viel, gell? Das ist unangenehm für einen Philosophen.
Nee, ich finde das eigentlich ganz interessant. Thema Abnabeln von Amerika und Emanzipieren von Amerika und Abhängigkeit von Obama, dass der voranmarschiert. Es gibt diese Gipfel. Und Obama hat zumindest den Anspruch erhoben, dass er im Unterschied zu seinem Vorgänger mehr Wert auf Kommunikation und auf Abstimmung legen wird, auch auf die Partner zu hören und nicht diese einseitige amerikanische Dominanz zu forcieren. Weshalb ich die Frage stelle, oder für mich die Frage stelle, warum sich die Amis nicht von sich selbst emanzipieren können und von ihrem bisherigen Weg und einfach einen kooperativeren Weg einschlagen können. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass es eine Fülle von Weltproblemen gibt, die nicht isoliert von irgendwelchen europäischen Staaten hier und Amerika da und China da und Indien dort isoliert bewältigt werden können. Weltbevölkerungsentwicklung, Weltwirtschaftssystem, international kooperierendes Verbrechen, Drogenproblematik und so weiter, Klimaprobleme, ökologische Probleme. Ich bin der Überzeugung, dass die, wenn überhaupt, nur in Kooperation verschiedener Regionen und Kulturen der Welt gelöst werden können. Und dann kann eine Abnabelung im Sinne einer Isolation wenig zielführend sein.
Ich glaube, aus meiner Sicht, ich habe es vorhin, glaube ich, schon einmal kurz erwähnt, ich denke, dass wir akzeptieren sollten, in einer globalisierten Welt zu leben, dass diese globalisierte Welt nicht nur Vorteile bietet, sondern dass sie auch Gefahren in sich birgt. Das ist spätestens jetzt jedem klar. Und aus dem gilt es wieder zu lernen, genauso wie man eben, wie ich auch vorhin schon sagte, ich denke, dass es immer klarer wird, dass einfach nicht monopolistische Globalisierung nach amerikanischem Muster die zielführende ist, sondern eine mehrpolige. Ich sehe hier auch eine große Chance für aufstrebende Märkte, für bisherige Emerging Markets und möchte somit den Kreis zu Ihrer Frage Verteilungsgerechtigkeit auch schließen. Es ist natürlich, jetzt kann man in das Überphilosophische gehen und sagen, was ist gerecht? Bis wie weit ist die Verteilung überhaupt gerecht? Heißt das, dass niemand Hunger leiden darf? Ich denke, das ist ein Mindestmaß, das man als Humanist vertreten sollte. Oder wo fängt gerecht an und wo hört gerecht auf? Und wer definiert vor allem, was gerecht ist? Also insofern würde ich mir nicht trauen, einen Ausblick für eine makroökonomische Betrachtung zu sehen, wo man sagt, in 20 Jahren, wenn alle ethisch einwandfrei erzogen sind, da ist auch die Frage, wer das bestimmt, werden wir weltweit die Verteilungsgerechtigkeit haben. Wir werden sie leider nicht haben. Es wird unsere Verantwortung sein, danach zu streben. Das wird jeder für sich selber entsprechend auch unterlegen müssen. Ja, aber ich glaube schon, dass durch die Globalisierung auch vieles in Gang kommt, was eben auch Länder fördert, die bisher eher im Abseits waren. Und dass die USA sich schon sehr bemühen müssen, im Verhältnis zu China bestehen zu bleiben, das sieht man ja auch in der ganzen Thematik, wer das amerikanische Staatsdefizit bezahlt. Das kommt und ja wieder dann zum Titel, Geld regiert die Welt. Also insofern bin ich auch optimistisch, dass auch eine Abnabelung von den USA erfolgen wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es ein rein europäisches System das dominante System künftig sein wird, sondern es wird ein Weltsystem sein. Und ob Europa hier es schaffen wird, eine maßgebliche Rolle zu spielen, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten entsprechend entscheiden. Wesentlich ist es, glaube ich auch, um hier mehrere Fragen in einem auch zu nehmen, das Thema menschliche Gier, Moral und Ethik. ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass man eben auch in einer Situation, wie sie jetzt ist, in einer Krise bestmöglich danach streben muss, Polarisierungen zu vermeiden, weil Polarisierungen und halt den Humus bilden zur Radikalisierung. Und nämlich, das muss dann nicht immer die gerade richtige Richtung sein. Also ich denke, das gilt es auf jeden Fall zu verhindern. Vielleicht noch ein paar Worte zu Osteuropa, was Sie angesprochen haben, weil ja Österreich jetzt als das Land mit Osteuropa Fokus an den Pranger gestellt wird. Ich glaube, dass das wirklich, also das ist abenteuerlich, was da derzeit passiert. Ich habe mich persönlich auch sehr viel mit Osteuropa beschäftigt, mit den einzelnen Ländern in Osteuropa, und es ist eigentlich keins wie das andere. Und es ist eigentlich ja unglaublich, mit welcher Undifferenziertheit hier auch Nobelpreisträger anscheinend Fehler unterlaufen. Ja, China hätte mehr auf den Euro setzen sollen, auf den US-Dollar, als auf den US-Dollar. Ich glaube, das ist denen jetzt auch klar, und insofern auch das Streben nach einer Weltwährung. Ja, ich glaube, soweit.
Okay. Ich darf nur eine Frage aufgreifen, nochmal, weil die ist ja noch nicht beantwortet, und möchte sie an Sie weitergeben. Sie haben das erwähnt mit dem Problem Zinseszins, der exponentiell wächst, was wir gar nicht mehr nachvollziehen können. Interessanterweise ist das Nehmen von Zins ja in verschiedenen Weltreligionen verboten, etwa im Islam. Bernd Senf, den ich schon mehrfach erwähnt habe, nennt dieses Zinseszinssystem den Krebs des sozialen Organismus. Frau Keplinger-Mitterlehner, wäre für Sie ein Wirtschaftsmodell überhaupt vorstellbar, das auf dieses Zinseszinssystem verzichtet?
Es ist jedes System vorstellbar. Ja, ehrlich gesagt, ich habe mich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Aber ich habe Ihr Statement eigentlich nicht so verstanden. Ich glaub, es ist eher da um exponentielle Entwicklungen gegangen. Zwar mit Zinseszinseffekt, nur der Zinseszinseffekt ist ja praktisch das Synonym für diese Derivatprodukte, also so habe ich verstanden, die hier entwickelt wurden.
Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, auszurechnen über 2000 Jahre, was so eine Zinseszinsverzinsung bringen würde von der Einheit 1. Und dem gegenübergestellt nur die Verzinsung des Kapitals. Und das ist gigantisch. Bei 3% über so einen langen Zeitraum gerechnet, kommen Sie auf eine Endsumme von 5 mal 10 hoch 25.
Kann man ein paar Tage von leben.
Gegenüber 61, ja. 61 bei der normalen Grundverzinsung, Kapitalverzinsung. Jetzt ist natürlich, über 2000 Jahre wird nie irgendetwas realistisch verzinst, aber wenn wir es runterbrechen auf Lebensspannen von 10, 20, 30 Jahren bei Krediten, da ergibt sich also auch bei einem üblichen Zinssatz von 3, 4 oder 5% Werte, die enorm sind.
Nur darf ich hier vielleicht, ich glaube, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ich muss natürlich schon auch sehen, dass ich nicht nur beim Kredit einen Zinseszinseffekt habe, sondern auch bei der Geldanlage und bei der zum Beispiel Pensionsvorsorge. Und wenn ich mir jetzt vorstellen würde, wenn jetzt jemand anspart 20 Jahre und hat keinen Zinseszins, der Zinseszinseffekt ist ja sehr häufig auch eine Abgeltung für die Inflation, weil da könnt ihr ja genauso sagen, die Inflation ist ja auch exponentiell. Also ich weiß nicht, ob die Freude sehr groß wäre, wenn man plötzlich sagen würde, es gibt keinen Zinseszinseffekt
mehr. Da bin ich
mehr.
Ganz Ihrer Meinung. Also so ein System so dramatisch zu verändern, absolut nicht.
Na, und wem es nützen
dahinter,
würde?
Dahinter steckt dieses exponentielle Wachstum, denke ich, mit dem wir Menschen nur ganz, ganz schlecht umgehen können in der Vorstellung. Bevölkerungsexplosion ist genau dasselbe.
Drum, um den Bogen zu schließen, wir haben jetzt 21.
Eine Frage haben wir doch noch.
Achso, noch eine Frage. Aber
die letzte, Frage, die da genau anschließt und bei dem, was Sie gesagt haben, dass sich, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, als These, dass sich de facto aber die Finanzwirtschaft abgekoppelt hat vom Menschen und sozusagen eine Welt für sich geworden ist. Und meine Frage ist, wenn jetzt nicht das Geld regieren soll, sondern auch Menschen regieren soll, der Mensch ist begrenzt und er regiert nicht einfach nur mit irgendwelchen Modellen, sondern immer als ganzer Mensch dabei. Ist meine Frage die Begrenzung der Größendimensionen. Ist in einer Bank das eine ständige Frage, auch die Frage, werden wir zu groß?
Ja, absolut. Das ist ein ganzer, danke für den, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss natürlich auch sehen, diese international gesehenen Bankgiganten, zum Beispiel Barclays Bank. Die Barclays, die britische Barclays Bank macht aus, ich glaube, 86% des britischen Nationalprodukts. Ist allein die Größe dieser Bank, also der Wirtschaftsleistung des Landes. Und das war ja zum Beispiel ein ganz großes Thema auch in Island, mit den isländischen Banken. Also ich denke, dass eine gewisse Größenbegrenzung sicher ein Thema wird, weil es einfach auch schwierig ist, diese Gigantonomie dann noch zu lenken. Ein zweiter Punkt ist, dass man natürlich auch eine Größenbeschränkung sieht im Verhältnis zur Größe der Bank. Zum Beispiel, es wird ja jetzt über viel über neue Regeln diskutiert, um Probleme, wie sie aufgetreten sind, im Vorfeld besser zu erkennen. Dass man zum Beispiel sagt, so Derivate, gefährliche Produkte oder halt sehr spekulative Produkte sollen nur bis zu einer gewissen Betragsgrenze in Relation zur Größe der Bank erlaubt werden. Also das ist sicher ein ganz wesentlicher Aspekt.
Okay, ich würde gerne, um die Zeit nicht überzustrapazieren und Sie können gerne ja dann mit den beiden noch weiter diskutieren, an dieser Stelle einen Schlusspunkt setzen. Mir fällt jetzt die ganze Zeit diese Geschichte ein, darum möchte ich sie noch kurz erwähnen. In einem der Zeitmagazine der vergangenen Wochen wurde der junge Banker aus Paris porträtiert, ich glaube er heißt Thierry Well, wenn ich mich richtig erinnere, der, ich glaube, 4,3 Milliarden Euro verzockt hat bei der Société Générale, dieser einzelne junge Banker. Und er beschreibt, wie es ihm gegangen ist, also, und er sagt, er hat gewusst, dass er da etwas macht, was nicht in Ordnung ist. Und es war keiner da, der Stopp gesagt hat. Er hätte sich gewünscht, dass irgendjemand einmal Stopp sagt. Er hat gemerkt, es wächst ihm alles über den Kopf. Und er sagt, seine Vorgesetzten haben nicht gefragt, wie er das macht. Hauptsache, das Ergebnis hat gestimmt. Und da würde ich jetzt sozusagen den Konnex zu unserem Thema heute sehen, dass die Philosophie oder die Ethik, sozusagen das Eingebundensein der Ökonomie, aber auch des einzelnen ökonomisch handelnden Menschen in eine Gemeinschaft, die sich auch verantwortlich fühlt, da genauer hinzuschauen, nachzufragen, so ähnlich wie wir das heute versucht haben, dass das vielleicht einmal eine zentrale Lehre aus der Geschichte sein könnte, dass etwas mehr Intervention braucht und etwas weniger für sich stehen nur. Sie schauen sehr skeptisch vor mir.
Nein. ich denke mir nur, wissen Sie, es ist schon wichtig, dass man Regeln hat und es wird jetzt ja sehr viel über globale Regeln diskutiert. Eine kriminelle Energie aber über Regeln einzufangen, da wird es schon relativ schwierig. Weil prinzipiell muss ich schon als Unternehmer davon ausgehen können und natürlich bestmöglich sicherstellen, dass die Mitarbeiter, die bei mir arbeiten, keine kriminellen Handlungen setzen.
Ja, das stimmt schon, aber Aber jetzt fangen wir mit der Debatte wieder von vorne an.
Ah, okay.
Aber er, der erzählt zum Beispiel, dass diese Broker, die mit ihm auch gearbeitet haben, die haben Jahresgehälter gehabt von 400.000 Euro. Das ist ja für einen 30-jährigen jungen Mann vollkommen jenseits aller Dimensionen. Also da ist schon im System auch ein Problem und nicht nur eine kriminelle Energie. Also man könnte sagen, es gibt Rahmenbedingungen, die möglicherweise die Kriminelle, es der kriminellen Energie leichter macht, sich durchzusetzen. Und die Frage, muss man dann den Rahmenbedingungen etwas ein bisschen drehen und schrauben?
Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat, was der verdient. Wenn er kriminelle Handlungen setzt, ist er kriminell, muss er entsprechend verurteilt werden und muss er entsprechend was das verantworten. Und es ist natürlich, das ist für mich das Thema und ich kann nicht, natürlich wird jede Bank, glauben Sie, dass das für die Verantwortlichen der Bank angenehm ist, wenn so viel Geld von einem Mitarbeiter hier entsprechend verspielt wird. Das ist ja Katastrophe für die Bank. Das kann ja, und natürlich ist jede Bank danach bestrebt und auch aufsichtsrechtlich wird danach gestrebt, das bestmöglich einzufangen und das nicht möglich zu machen. Ich meine, brauche ich nur bei uns schauen. Wir haben ein vierstufiges System. Also da läuten vorher viermal Glocken. Nur wenn jemand kriminell das umgeht oder ich meine, in letzter Konsequenz wird man nie sagen können, ich meine, da kann man dann noch 15 Regeln einführen, dann schrillen halt 15 Glocken, aber kriminelle Energie kann ich nicht.
Und was sagt der Thomas Mors? Es schrillen 15 Glocken und keiner hört sie.
Meine Hoffnung wäre ja, dass so ein junger Banker in der Lage ist, selbst zu sagen, stopp. Das mache ich nicht. Das wäre eigentlich
das
wünschenswerte Ergebnis.
Man merkt immer, dass Sie Vater von vier Kindern sind. Sie haben einfach eine unerschütterliche Hoffnung in die Zukunft.
Ob sie unerschütterlich ist, ist jedenfalls, ich bin notorischer Optimist. Ja.
Wunderbar. Ich danke Ihnen herzlich. Ich darf Sie noch hinweisen auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Kepler-Salon. Es geht weiter am kommenden Montag mit dem Thema, warum Schule so ist, wie sie ist. Auch ein besonders aktuelles Thema. Und am kommenden Mittwoch eine Politik der Farben. Wie können Farben Bedeutungen und Haltungen vermitteln? Ein ganz anderes Thema. Der Kepler-Salon ist bunt und anregend. Ich danke Ihnen, Frau Magistra Kemlinger-Mitterlehner und Herr Dr. Mors, herzlich und wünsche Ihnen allen ein gutes Heimkommen. Thank you.